Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 17. Mai 2024. Es ist der Freitag vor Pfingsten, Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, der Albert Rösti, Bundesrat von der SVP, Energieminister und so weiter, hat heute ein interessantes Interview gegeben in der Zürich Zeitung. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, er hat Werbung gemacht für das Stromgesetz, wo wir am 9. Juni abstimmen. Er hat erklärt, was die Position ist vom Bundesrat. Er hat wieder betont, dass man mit dieser Vorlage eben bis ins Jahr 2040 6 Terawattstunden Winterstrom zusätzlich haben. Und dass das unbedingt nötig ist, weil man im Winter ein Problem hat. Und das sei sein Auftrag. Er hat nebenbei dann so ein bisschen gesagt, ja, Atomkraft, das hat natürlich ja dann eine Antwort auf die Blackout-Initiative gegeben. Und dann hat er einfach noch so ein bisschen nebendran gesagt, ja, es dauere halt schon sehr lang, nämlich 15 Jahre, bis die Baubewilligung für das neue Kernkraftwerk vorliegen würde. Und es brauche 2 Volksabstimmungen dazu.
Ja, und leider haben natürlich die 2 Journalisten von der Zürich Zeitung die Chance sofort ergriffen und aus deren Aussage nachher den Titel gemacht, wovor natürlich einer von diesen Journalisten, der David von Plon, ja, sich halt so ein bisschen schwer tut mit der neuen Energiepolitik. Er ist dann sehr linksgrün angehaucht und bringt fast nicht ums Herz, einmal endlich klar die Atomkraft überall, wo es geht, in den Vordergrund stellen. Wichtig ist aber auch das, meiner Meinung nach, von Albert Rösti taktisch sehr ungeschickt. Er sollte für Atomkraft gar nicht solche Daten angeben, weil ich meine, sind wir uns einig, wenn der Mantelerlass durchkommt, und der kommt durch, wird das ganz, ganz wenig Entlastung geben. Und das ist einfach so. Ich meine, die Solarparks werden nie so entstehen, die Windräder kommen nicht, über die Wasserkraft wirklich ausbauen, wir hoffen es, aber so sicher ist es auch nicht. Er wird sehr bald auf Atomkraft müssen sprechen kommen. Und er weiss das auch. Er wartet ja jetzt eher einfach aus taktischen Gründen zu, was wir ja gut finden. Aber dass er jetzt solche Zahlen nennt, ist schlecht. Weil eigentlich sollten die Bürgerlichen darauf hinschaffen, dass wir sagen, nein, wir brauchen jetzt nicht 15 Jahre. Wir machen sie 10 Jahre oder wir machen sie 6 Jahre. Es ist absolut nicht nötig, da schon eins von den letzten. Und es ist nämlich das letzte Argument, wo die Atomkraftwerkgegner noch haben. Sie sagen jetzt immer, es gehe zu lang. Ausgerechnet die Leute, die kein Windrädchen, keine Wasserkraftstaumauererhöhung und keinen Solarpark wollen zulassen. Die Leute können nur noch mit dem Argument kommen und der Albert Rösti sollte ihnen nicht den Gefallen tun, das Argument so zu bringen.
Ja, oder dann muss er es in den richtigen Kontext stellen. Dann muss er sagen, ja, es geht so lang, weil die politischen Hürden so hoch sind. Und wenn der politische Wille da ist, dann kann man das schneller machen. Zum Beispiel hat er können erwähnen. Und noch ein letzter Punkt. Er hat müssen schauen, dass das nicht in den Titel kommt. Weil das ist ja gar nicht das grosse Thema von dem Interview, ja, sondern das ist das Stromgesetz. Allenfalls noch irgendwie seine Stellung in der Partei.
Genau, und da deswegen noch ein sachdienlicher Tipp an Albert Rösti und seine Kommunikationschefin. Immer den Titel verlangen. Ein Bundesrat hat gar kein Problem, bei jeder Redaktion von dieser Welt zu verlangen, dass man den Titel vorher sieht. Und dann hätte man ja vielleicht mit den Journalisten auch noch ein bisschen reden können. Und was hat dazugehört bei Interviews? Man weiss doch etwa, wie die Leute ticken. Der David von Plon weiss man ganz genau, wie der ticken. Da muss man ein bisschen schauen, was für Aussagen man macht und wo man schon merkt, das könnte der Titel werden. Da plaudere ich auch ein bisschen aus der Schule, wie das sehr, sehr raffinierte Politiker gemacht haben früher. Die haben immer ganz spezielle Sachen gesagt, damit sie sicher gewesen sind, das kommt in den Titel. Die haben genau schon gewusst, weil die Journalisten haben sie verstanden.
Aber wer denkt?
Ja, das tun wir jetzt nicht nennen, wie es da wieder nur ein Vorurteil produzieren. Nein, aber das ist wirklich wichtig. Und wenn ich denke, dass heute Albert Rösti muss am Abend in der Arena antreten gegen Magdalena Martullo, ist das Interview meiner Meinung nach nicht sehr hilfreich gewesen. Also von der Platzierung her hätte ich jetzt nicht gemacht. Das ist vom Timing her nicht eine gute Idee gewesen.
Gut, aber das fragt jetzt natürlich auch die alte Frage, eben ob jetzt das nicht schlecht ist, wenn Christian Imark und er auf der Pro-Seite sind und gegen namhafte Exponenten, wie eben zum Beispiel Magdalena Martullo-Blocher, antreten. Er probiert dann einen Spass zu machen und er sagt dann ganz legitim, es gäbe halt unterschiedliche Meinungen, das ist so die bundesrätliche Haltung, aber ich finde es noch verrückt, oder, wie die NZZ-Journalisten, ich nehme auch an, die Frage kommt von David von Plon, die Frage ist derart abgelutscht, oder? Und dann kommt noch die Frage nachher noch dazu, ja, ob er nicht Angst hat, dass er bald nur noch halber Bundesrat sei aus Sicht von der SVP. Und er fragt dann, ob das denn bei der SP auch gelte, oder wo die Elisabeth Baumschneider gegen die Prämieninitiative von ihrer Partei muss antreten muss. Und sagt das Banalste zu dieser Frage. Das gehöre ich halt zum Los des Amts. Davor habe ich keine Angst.
Gut, also gar keine gute Leistung von der NZZ. Leider auch der David Biner dabei, wo man sonst jedes Mal lobt. Aber das war eine schwache Leistung gewesen. Und überhaupt nicht sachdienlich. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch so ein Leidungsthema. Und die Medien spielen dort genauso eine schlechte Rolle. FIFA und Zürich. Oder FIFA und Zürich war früher noch mal eine Liebesgeschichte gewesen. Der Sepp Blatter, langjähriger zuerst Generalsekretär von der FIFA, nachher von Zürich, von der Präsident von der FIFA, hat eigentlich die FIFA zu dem gemacht, was sie ist, zum grössten und reichsten Verband, Fußballverband, Sportverband von der ganzen Welt. Riese Leistungen hat der Sepp Blatter und er hat immer an unsere Heimat gedacht. Und zwar ist die Heimat natürlich im engeren Sinn das Wallis. Da hat er auch dran gedacht, das ist klar, vor allem in der Personalpolitik. Aber was die lokale Politik betrifft, hat er immer an Zürich gedacht. Und jetzt deutet sich da eine gewisse Entfremdung an. Dominik, was sind dort Einzelheiten?
Ja, die FIFA hat eine Statutenrevision durchgeführt, die würde der FIFA ermöglichen, ihren Sitz zu verlegen, irgendwo hin. Oder? Man hat schon die wildesten Sachen gehört, von Dubai über London, immerhin, England ist die Wiege des Fußball, aber eben Dubai haben wir schon gehört oder irgendwo in Südamerika oder so. Und das ist natürlich auch damit zu tun, dass die Schweiz und insbesondere auch Zürich der FIFA wirklich den Aufenthalt bei uns auch sehr madig gemacht hat. Oder? Muss man schon sagen, man kann über die FIFA denken, was sie will. Da sind ein paar Sachen gelaufen, die nicht schön sind, muss man sagen. Es geht auch um wahnsinnig viel Geld. Es gibt Leute, die wegen Schmieren und Korruption und so weiter verurteilt sind. Alles sehr, sehr unschön, aber am Schluss ist es ein privater Verein und die tun nicht 50 Milliarden Steuergelder ausgeben.
Ja genau, und also erstens muss man auch mal sehen, die ganze Kampagne gegen die FIFA war eine Kampagne von den Amerikanern gegen die FIFA, weil die haben sich typiert gefühlt. Man hat ihnen versprochen, dass es eine WM gibt, dann hat man aus politischen, innenpolitischen, verbandspolitischen Gründen plötzlich, wenn es mir recht ist, Südafrika auf den Schild gehoben und dann kommt dann Drache und wie das die Amerikaner so machen, vor allem wenn es Demokraten sind, wir sehen das ja bei Joe Biden, dann wird die Justiz politisiert und in Anspruch genommen und das ist der Schweiz genauso passiert. Und die Schweizer sind halt so naiv und dumm und haben das Gefühl, ja, der FIFA hat wahrscheinlich ganz viel schlimmes Zeug gemacht. Dabei sind viele Sachen eigentlich nicht gerechtfertigte Vorwürfe gewesen oder gar nie bewiesen worden. Aber was der entscheidende Punkt ist, glaube ich, jetzt, was hier gelaufen ist, ist einerseits eben das, was ich jetzt vorher erzählt habe, die Rolle der Medien. Ich meine, die hiesigen Medien haben ja eigentlich nie die FIFA gelobt. Der Sepp Blatter sowieso nicht. Das war ein Teufel gewesen. Den hätte man gar nicht dürfen loben. Alle die Hösis haben lieber in die Hose gemacht und haben das Gleiche geschrieben wie alle anderen. Das ist ein Grund. Aber der zweite Grund, und das ist auch traurig, ist, dass der jetzige Präsident Gianni Infantino hat irgendwo, meiner Meinung nach, ein gestörtes Verhältnis zu unserem Land. Er ist ein Schweizer, er ist ein Secondo, er hat alle Vorteile genossen, ist im Wallis aufgewachsen, hat eine unglaubliche Karriere können machen, dank seiner neuen Heimat, aber das lange nie. Jetzt erzählt er so völliger Schrott, wie er diskriminiert wurde, sei in der Schule, im Wallis und wie ganz schlimm. Und jeder Mensch, der in der Schweiz aufgewachsen ist, weiss etwa, wie Italiener Cinken behandelt worden sind oder nicht. So unglaublich schlimm kann es nicht sein, was der Herr Infantino erlebt hat. Und wenn schon, hat es sicher solche Vorfälle gegeben. Die meisten haben das können wegstecken und sind deswegen umso stärker geworden und erfolgreicher. Das Jümmerle geht mehr auf den Wecker und der Infantino hat ja eben das gebrochene Verhältnis hat dazu geführt, dass er im Prinzip Zürich offensichtlich nicht mag und unbedingt weg will. Was aber noch lustig ist, du hast noch gesagt, wegen der anderen möglichen Sitz, oder? Paris ist ja lange jetzt im Vordergrund gestanden und Emmanuel Macron hat ja Infantino alles versprochen, weil er unbedingt die FIFA wollte. Sogar bei den Steuern hätte er entgegenkommen. Und dann ist das aber nicht gegangen, weil die Pariser Gerichte das nicht erlaubt haben. Und dann war plötzlich Paris nicht mehr auf dem Radar gewesen. Und ich weiss aus dem Inneren von der FIFA, und das ist eben auch noch das Lustige, dass sehr viele Expats in der FIFA. Und solange das unklar war und so weiter, haben die immer ein bisschen gemüllt über Zürich. Ist natürlich viel zu klein und ist eine Bünzli-Stadt. Und sie sind ja alle in einem Weltverband. Also müssen sie in eine Welt Weltstadt. Kann ja auch mal in Afrika sein, warum nicht Nairobi? Nairobi ist ja auch eine Weltstadt, aber das wollen sie ja dann auch wieder nicht. Auf jeden Fall haben sie immer ein bisschen gejummelt. Und wo dann nachher der Entscheid gekommen ist, dass Paris eben nicht ist, sind alle trotzdem sehr erleichtert gewesen und haben dann eben gleich gemerkt, Zürich ist eben gleich noch angenehm zum Leben. Für die Kinder ist es relativ sicher, die Schulen sind gut, die Distanzen sind auch angenehm. Das zweite Thema zu dem ist Miami. Das ist auch etwas, die ganze Rechtsabteilung wird übrigens geführt von einem Spanier und deswegen sind fast alle spanische Juristen tätig bei der FIFA. Das ist auch so eine unglaubliche, wie soll man sagen, Klientelwirtschaft. Die sollten jetzt auf Miami. Und turns out, man würde denken, spanischsprachige Leute gehen noch gerne auf Miami, weil in Miami kann man wirklich Spanisch gut reden, kein Problem, man muss nie Englisch lernen. Aber, hat sich herausgestellt, auch das ist nicht so gut. Sie wollen eigentlich nicht auf Miami. Von all den Leuten, die hätten können auf Miami gehen, ganz wenig haben sich dann freiwillig gemeldet. Ich weiss jetzt nicht, was der neueste Stand ist, wie viele das gegangen sind. Die Rechtsabteilung ist, glaube ich, schon in Miami. Aber es zeigt sich, dass eben Zürich nicht so wahnsinnig schlecht ist zum Leben. Und wie gesagt, warum nicht, warum Dubai? Warum nicht Nairobi? Wäre doch einmal schön. Oder Ulaanbaatar? Geht doch dort hin, ihr verwöhnten Funktionär. Gut, das war das Thema. Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, das auch mit Erholung zu tun hat. Wenn ihr euch zum Beispiel jetzt gerade über Pfingsten erholen wollt, eine gute Idee ist immer, sich in eine Infrarotkabine setzen von Alvaspa. Hört gut zu.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarotkabinen von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Gut, der Georges Kern, das ist der CEO von Breitling, gleichzeitig auch Mitbesitzer von Breitling. Und Breitling ist eine von der, kann man schon sagen, erfolgreichsten Uhrenmarken, Uhrenfabriken von der Schweiz. Und dass sie so erfolgreich sind und auch übrigens so beliebt als Arbeitgeber, ist auch noch interessant, hat sehr viel mit dem Georges Kern zu tun. Also der Georges Kern ist sicher ein sehr begabter, sehr erfolgreicher Unternehmer. Und vor ein paar Jahren, ich weiss jetzt nicht mehr genau wann, ist er in die GLP eingetreten und ist natürlich sofort in den Vorstand aufgenommen worden von der GLP im Kanton Zürich. Jetzt, heute ist bekannt worden, in einem Interview von der Zürich Zeitung hat er das bekannt gegeben, also wird die GLP verloren. Was sind so die wichtigsten Gründe?
Ja, vor allem eine. Die Partei ist ihm zu wenig wirtschaftsfreundlich. Und das ist ja, sagen wir, eine Entwicklung, die in der GLP eigentlich schon seit, muss jetzt bald sagen, 5 Jahren anhebt. Oder? Die Gründergeneration, das ist insbesondere der Martin Bäumle, grünliberaler Nationalrat aus Zürich, auch sein Nachfolger an der Spitze, der Jürg Rosen, sind beide unternehmerisch unterwegs, sie sind beide wirtschaftsfreundlich. Das ist ja auch der Grund, warum es die GLP gibt, warum man sich abgespalten hat von den Grünen, ist ja eigentlich, weil man nicht so links, nicht so rot, nicht so sozialistisch hat wollen sein, oder? Aber der Rest von der Partei, der ist immer mehr nach links gerutscht. Man hat das immer gesehen hier in Bern, wenn es irgendwie um finanzpolitische Fragen gegangen ist, dann hast du immer bei der GLP hast 2 Stimmen gehabt, die mit den Bürgerlichen gestimmt haben und der Rest mit Linksgrün. Und er sagt, er habe gemerkt, dass das nicht mehr passt. Er sei ein Fremdkörper in der Partei gewesen, als Unternehmer. Das ist also ganz, ganz traurig, oder? Und er habe gemerkt, dass er zu wenig kann bewegen, dass er zu wenig kann machen. Und darum ist er austreten.
Gut, das ist für die GLP meiner Meinung nach ein Schlag. Es ist zwar eine kantonale Partei, da könnte man sagen, ja, das ist nicht so wichtig, aber erstens, der Kanton Zürich ist sehr wichtig, gerade für die GLP sehr wichtig. Und er war natürlich wirklich ein gutes Aushängeschild gewesen, hat ein bisschen dieser Partei einerseits eben das Wirtschaftsimage gegeben, aber auch ein bisschen das Image von jemandem, oder weil er ja jemand ist, der als absolutes Markengenie gilt, hat man immer das Gefühl gehabt, eben, das zeigt jetzt auch, dass die GLP die Marke der Zukunft ist in der Politik. Und heute ist das gerade anders, jetzt ist es langsam die Marke von der Vergangenheit. Der Georges Kern ist ja so weit gegangen, dass er zuerst gesagt hat, sie sollen das Grün streichen. Nachher hat er gesagt, fusionieren mit der Mitte. Und drittens hat er dann wahrscheinlich dem irgendeinen schon noch gesagt, tun das liberal streichen, weil sie sind ja gar nicht liberal in meinem Sinn. Ich weiss das nicht, aber es ist offensichtlich, die Partei ist auf dem Weg nach links. Und wenn sie so weitergeht, braucht sie die bald nicht
mehr. Ja, und zwar ist sie der George Kern ist ganz weit auf dem Weg. Das ist nämlich noch interessant. Der Fraktionsausflug von der SVP geht wo an? Zu der Breitling, zum George Kern. Und das ist schon noch verrückt. Also es wäre jetzt zu viel zu sagen, er sei der SVP beitreten, oder? Aber interessant ist das schon noch.
Na gut, ich würde sagen, im Zürich-Zeitungsinstitut tut er eigentlich eher Avancen machen an die FDP und sagt, er sei eigentlich ein Freisinniger. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass Thierry Burkhardt tut auch mit dem George Kern vielleicht mal über das noch denken oder mit dem über das reden, das ist klar. Aber was eben der grössere Zusammenhang ist, es geht nicht nur um eine Personalie, sondern es geht wirklich um eine Entwicklung, wo nicht gut ist für die Partei. Und das muss man jetzt einfach Jürgen Grossen, einer von den grössten Kerzen auf der grossen Torte, einfach mal klar machen. Ihr müsst euer liberales Image wieder stärken. Und liberal heisst eben eigentlich nicht gesellschaftsliberal. Da sind ja alle einig. Hören doch mal auf mit dem Kaffeekäse. Es gibt ganz wenige Leute, die total reaktionär sind in gesellschaftspolitischen Fragen und die meisten leben in Texas oder Alabama, nicht in der Schweiz. Hören doch mal auf mit dem Seich. Wichtig ist wirtschaftsliberal. Auf das kommt es an. In einem Land, wo immer etatistischer wird und deshalb brauchen wir eine Partei, die wirtschaftsliberal ist. Und wenn sie das nicht ist, dann kann die GLP eigentlich sich auch wieder auflösen, dann ist sie nicht nötig, dann können wir gerade so gut grün sein oder SP. Es braucht keine dritte linke Partei. Gut, gehen wir zum nächsten Thema und das ist wirklich ein grosses Thema. Das ist eine Sensation. Das wird wahrscheinlich, glaube ich, Europa verändern, sofern die Regierung Erfolg hat. Es geht um die neue Regierung in Holland. Dominik, um was geht es genau?
Ja, du hast im Memo zusammengefasst, was die Regierung alles vorhat und das ist schon noch ein Programm, das man schon lange nicht mehr gehört oder gelesen hat für europäische Regierungen und also höchstens irgendwo von kleinen Ländern oder so, aber Holland, die Niederlande ist ein Gründungsmitglied von der EU, ist ein grosses und ein wichtiges Land. Die neue Regierung aus drei Parteien, mit der grössten Partei, Partei von der Freiheit, der Geert Wilders an der Spitze, der, den man immer als Rechtspopulist verfemt, die will in der Asylpolitik eine komplette Wende anführen, sogar das Bearbeiten von Asylanträgen aussetzen können und den Familiennachzug erschweren, Grenzkontrollen verschärfen. Das ist etwas, was der Beat Jans immer sagt, das geht nicht, oder? Also ich kann nicht so gut Baseldeutsch. Nein, und dann in der Energiepolitik ebenfalls eine komplette Wende, 4 Atomkraftwerke bauen und Klimapolitik an die Anpassung an Klimawandel fokussieren. Das als Land, wo gemäss der Klimahysteriker schon längstens komplett überschwemmt sollte sein vom steigenden Meeresspiegel. Das ist mir wirklich noch aufgefallen. Und dann auch in der Finanzpolitik. Man will Einkommensteuern senken und Unternehmenssteuern spürbar senken. Alles erfreuliche Sachen.
Genau, und das Interessante ist ja, dass der Geert Wilders, der gilt ja als der absolute Böhlimann von den Rechtspopulisten, oder? Wenn man da immer so die dummen Journalisten, es gibt ja sehr viele dumme Journalisten, muss man auch mal sagen. Also ich glaube, die IQ-Grenze bei den Journalisten gegen unten ist, glaube ich, ganz völlig offen. Es gibt so viele dumme Journalisten, die dann immer alles zusammennehmen, oder? Der Orban, der Putin, der Trump, der Geert Wilders, die Marine Le Pen, der Björn Höcke und dann vielleicht noch, ich weiß auch nicht wer, einfach wer ihnen so einfällt, das sind so die einzigen ausländische Namen, die sie wahrscheinlich im Kopf haben. Und dann sie immer so eine rechtspopulistische Verschwörung herbeischreiben. Alles Schrott. Das Interessante ist einfach beim Geert Wilders, er ist sicher ein Rechtspopulist, das würde ich nicht bestreiten. Und er hat ziemlich harte Aussagen gemacht zum Islam zum Beispiel, wo ich finde, gehen eindeutig zu weit. Das geht also für eine liberale Haltung zu so einer Religionsfreiheit, das geht eigentlich nicht. Aber wie gesagt, er ist der klassische Rechtspopulist und der kommt jetzt an die Macht. Und wenn man jetzt das Programm anschaut, wo die eben, du hast es jetzt zusammengefasst, wo die bringen, dann muss man sagen, dann sind wir also gerne rechtspopulistisch, weil genau. Es ist einfach Common Sense. Es ist Common Sense. Wie lange wollen ihr denn noch irgendwelche Idioten reinlassen ins Land, wo Leute auch abstechen in Zofingen? Einfach irgendwo, wie es ihnen jetzt gerade einfach passt. Die Asylpolitik, die braucht eine Wende und das weiss jeder, der weiss, dass eins und eins zwei gibt. Oder jeder, der den IQ ein bisschen höher ist, als der durchschnittliche Journalist hat. Und alles da, was in diesem Programm steht, sind wirklich Sachen, die dringend sind. Auch in der Schweiz. In der Schweiz kann man einfach immer wieder festhalten, bei uns ist alles weniger schlimm geworden, weil unsere rechtspopulistische Partei, die SVP, schon immer in der Regierung integriert war. Wir haben dank unserem politischen System das besser gemacht. Das ist nicht, weil wir gescheiter sind, sondern unser politisches System ist besser. Aber die Wende gegen das Establishment. Und das ist ja ein linksliberales Establishment, das eben mit Gender- und Vogue-Thema, Hamas-Thema, Klimahysterie und so weiter jetzt 20 Jahre lang gemeint hat, sie müsse unsere Länder führen. Ja, die hat abgewirtschaftet und die Leute merken es und man braucht eine politische Wende. Und wenn das halt eine rechtspopulistische Wende ist oder eine angeblich rechtspopulistische Wende, ist mir völlig egal. Ich will inhaltlich reden. Und inhaltlich ist klar, in der Immigrationspolitik brauchen wir unbedingt Korrekturen. Wir brauchen in der Wirtschaftspolitik Korrekturen, tiefe Steuern, tiefe Regulierungen. In der Energiepolitik brauchen wir Atom, Atom, Atom. Und wir brauchen aber wahrscheinlich auch wieder noch länger fossile Brennstoffe und so weiter. Alles da. Was kann Holland jetzt vormachen? Und du hast es gesagt, oder? Weil es eines der wichtigen Länder ist in der EU, kann das grosse Folgen haben.
Ich denke auch, das ist wirklich der grösste Effekt. Der Wandel, der zeigt sich ja auch bei dieser speziellen Frage, wo wir auch schon bei Bern einfach darüber geredet haben, weißt, dass man Asylanträge nicht im Land bearbeitet, sondern eben in Ruanda zum Beispiel oder Italien plant das in Albanien. Und da ist auch noch heute ein Interview erschienen mit Ruud Koopmans, ein Holländer, wo aber in Berlin forscht, schon lange sagt, oder, man muss bei der Migration eine völlig neue Politik entwerfen. Er befürwortet das britische Modell, das eben heisst, dass Asylanträge in Ruanda gemacht werden. Und er empfiehlt der Schweiz, wir sollen das auch machen. Und er sagt, je mehr Länder das machen, desto höher wird der Druck auf alle anderen, so etwas zu machen. Und er sagt einfach, das Entscheidende ist, dass man mit dem den Zustrom verhindert. Oder? Und das ist das grosse Problem beim Beat Jans. Er redet jetzt die ganze Zeit davon, wie dass man die Asylbewerber muss verteilen, wie dass man zu mehr Betten kommt, zu mehr Unterbringungsmöglichkeiten. Er sieht das als typisch natürlich links, als Verteilungsproblem. Oder, ich brauche das Wort zu anders, aber es ist ein Verteilungsproblem. Man muss umverteilen und an den Wurzeln anpacken, würde heissen, eben so ein Modell machen. Und das würde heissen, dass wenn jemand in die Schweiz kommt, dass er dann weiss, eigentlich, wenn ich da ein Asylgesuch stelle, dann werde ich auf Afrika geflogen. Und genau, der Ruud Koopmans wird dann gefragt, ja, aber das ist ja eigentlich ein Verstoß gegen die humanitäre Tradition. Und er sagt, nein, weil die, die ja kommen in die Schweiz, die sind ja alle auf dem Landweg durch einen sicheren Staat gekommen. Also wo liegt das Problem?
Das Erste und das Zweite muss man halt auch mal sagen, die Asylbewerber verletzen ja das humanitäre Prinzip die ganze Zeit, weil sehr, sehr viel, und zwar die überwiegende Mehrheit von den Leuten, die da hinkommen und das Asylgesuch stellen, wissen das schon vorher, dass sie nicht Asylbewerber sind, dass sie nicht politische Flüchtlinge sind. Sie missbrauchen das System und sie missbrauchen sie so hoher Zahl, dass das ganze System zusammenbricht. Und das kann doch auch nicht sein. Das ist ja auch nicht gerade humanitär. Und ich erinnere daran, was wir gestern erwähnt haben, oder? Der wirklich fantastische Artikel im Blick von Samuel Schumacher. Das ist wirklich ein ganz talentierter Journalist, mit einem höheren IQ als durchschnittlich zu erwarten ist. Der hat ja gezeigt, wie die tunesischen jungen Männer, was die so für Vorstellungen haben. Und eben, dort sieht man ja, die wissen ganz genau, es ist einfach eine Art von, wie soll ich sagen, beruflicher Verbesserung. Man reist, zuerst sucht man eine Schweizer Frau. Wenn das nicht klappt, dann reist man als Asylbewerber in die Schweiz. Und wenn das auch nicht ganz klappt, dann schaut man, dass man in die Schweiz hineinkommt und ein paar Diebstähle macht, damit man ins Gefängnis kommt. Wie das Gefängnis, so haben die jungen Männer gesagt. Und man gibt keinen Grund, warum man soll an diesen Aussagen zweifeln. Sie haben gesagt, ja, das Gefängnis in der Schweiz ist immer noch besser als in Tunesien arbeitslos.
Ja, aber du hast die Reaktion gesehen im Blick. Also man hätte müssen den Artikel konterkarieren heute. Man hat eine Expertin gefragt, nämlich Livia Schmid. Sie tut Gefangene beraten und sie sagt, ein Freiheitsentzug wäre auch in einem 5-Sterne-Hotel schlimm. Das weiß sie wahrscheinlich, weil sie schon mal in einem 5-Sterne-Hotel war.
Genau, sie weiss ganz genau, wie schlimm das ist, wenn man in einem 5-Sterne-Hotel muss sitzen und einfach dort nicht aus dem Spa raus kann oder im Swimmingpool festgebunden wird. Das ist ganz schlimm. Nein, es zeigt natürlich auch ein bisschen die Hefeli-Schüler vom Blick, oder? Haben sie mal eine gute Geschichte, die wirklich zu reden gibt? Und dann machen sie gerade wieder in die Hose. Am nächsten Tag müssen sie alles korrigieren und sich von sich selber distanzieren, auspeitschen. Wahrscheinlich hat das einen unglaublichen Aufruhr gegeben an der Dufourstrasse in der Redaktion.
Genau.
Die jungen Journalisten haben alle auf dem Gang und sind am Boden rumgekrochen und haben mit ihren kleinen Füßchen haben sie geklopft auf dem Boden, weil sie sich so geschämt haben, dass sie für so ein rechtspopulistisches Blatt wie der Blick arbeiten. Das ist natürlich schlimm. Nein, aber was wirklich ernst zu nehmen ist, und du hast es gut gesagt, Wir müssen in der Asylpolitik grundsätzlich etwas ändern. Und das läuft jetzt in Holland. Und auch der Ruud Koopmans, er ist ja schon lange bekannt als einen sehr guten Experten. Hört doch einmal auf den. Es kann so nicht weitergehen. Wir haben Leute, die politische Flüchtlinge sind und die sollen weiterhin können da hinkommen. Und genau aus dem Grund muss das System fundamental verändert werden. Sonst bricht das System zusammen oder es wird einfach so brutal politisch weggefegt, dass es dann gar nichts mehr gibt und jeder Flüchtling in dem Flüchtlingslager, wo er gerade ist, irgendwo verändert. Also das will ja eigentlich auch niemand. Gut, das war es gewesen. Von Bern einfach. Ah, Entschuldigung, ja.
Ja, wir haben noch etwas, weil neuerdings gibt es eine Mailadresse von Bern einfach, und zwar berneinfach@nebelspalter.ch, Bern einfach einfach zusammengeschrieben. Dort könnt ihr Fragen schicken an uns zwei und wir dürfen dann in jeder Sendung eine Frage beantworten. Also berneinfach@nebelspalter.ch.
Genau, und nutzt die Gelegenheit, weil wir wissen ja alles. Da könnt ihr also sicher sein, dass ihr da immer gerade eine gute Antwort bekommt, die ihr nachher gerade wieder brauchen könnt am Stammtisch. Nein, Spass beiseite. Wir wissen nicht alles, aber fast alles. Gut, das war es gewesen. Bern einfach. An dem 17. Mai 2024, es ist der Freitag vor Pfingsten. Jetzt ist Pfingsten, am Pfingstmontag kommt kein Bern einfach. Tut uns leid, wir kommen wieder am nächsten Dienstag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ganz wichtig, eine wichtige Mitteilung an alle, die uns schätzen. Und ich weiss, und wir sehen es ja an den Zahlen, es gibt sehr viele Leute, die uns schätzen. Tönt uns unterstützen, wenn ihr die Art von Journalismus gut findet. Tönt den Nebelspalter abonnieren, sonst geht es nicht. Gerade weil es in den Medien so viele IQ-schwache Journalisten gibt, ist es wahnsinnig wichtig, dass ihr den Journalismus, den ihr gut findet, unterstützt. Und das macht ihr mit einem Abonnement vom Nebelspalter. Das würde uns sehr freuen. Tönt uns aber auch weiterempfehlen, tönt euren Freunden von uns erzählen, tönt uns hoch bewerten, auch das würde uns freuen. Und wie gesagt, wir hören uns wieder am Dienstag, am 5. auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.